der Qualitätspodcast. Alles rund um Qualität und Qualitätsmanagement. Heute mit ihrer Moderatorin Nathalie Rittgasser. Nachhaltigkeit ist für viele Organisationen ein aktuelles und gleichzeitig herausforderndes Thema. Nachhaltige Unternehmensführung, nachhaltige Produkte, Lieferkettenabhängigkeiten bzw. Unabhängigkeiten und vieles mehr. Heute hören Sie, wie Nachhaltigkeit und Qualität zusammenhängen und wie sich der Dschungel an Anforderungen bewältigen lässt. Dafür haben wir wie immer einen interessanten Gast bei uns. Ich freue mich sehr, die Chief Sustainability and Quality Officer bei Dräger, Stefanie Hirsch, zu begrüßen. Schön, dass du heute da bist, liebe Stefanie.
Hallo.
Ich freue mich besonders aus zwei Gründen, denn zum einen ist die Dräger AG ein Unternehmen, das beides, nämlich Qualität und Nachhaltigkeit, strategisch verbindet. Und zum anderen bist du seit letztem Jahr im Vorstand der DGQ und wirkst dort mit. In dieser Funktion auch nochmal ein herzliches Willkommen an dich in der Q-Community.
Ganz herzlichen Dank.
Zu Beginn habe ich dir einen Satzanfang mitgebracht und ich will dich einfach mal einladen, dass du folgenden Satz beendest, spontan, nämlich Qualität bedeutet für mich.
Das Richtige zu tun, und es geht für mich auch Hand in Hand mit dem Thema Nachhaltigkeit, weil wir auch morgen noch das Richtige tun wollen und das ist, wo für mich die Nachhaltigkeit zum Tragen kommt.
Sehr schön, also Qualität und Zukunftsgedanke, da gehen wir gleich gerne mal drauf ein. Wenn man jetzt an die verschiedenen Anforderungen denkt in der Regulatorik, also was bringt das alles mit, was muss ich alles aufnehmen, ist dann die Regulatorik für dich eher ein wirksames oder ein überforderndes Instrument für die Unternehmen?
Das kommt tatsächlich so ein bisschen auf den Einzelfall an. Ich sage mal, es ist wirklich Fluch und Segen zugleich. Ich glaube, ohne die Regulatorik zum Thema Nachhaltigkeit wären wir tatsächlich nicht so weit, wie wir jetzt sind. Weil nur auf Freiwilligkeit zu setzen, bringt aus meiner Erfahrung einfach auch nicht ausreichend Traktion zu so einem umfassenden Thema wie Nachhaltigkeit. Und gleichzeitig, glaube ich, haben wir alle gemerkt über die letzten Jahre, dass die bestehenden Anforderungen doch oft in der Praxis zu Hürden und Bürokratie führen, die dem ganzen Thema hier und da dann einfach abträglich waren und Ressourcen und Einsatz verbraucht haben, die wir vielleicht sinnvoller an anderer Stelle schon für Nachhaltigkeitsaspekte zum Tragen hätten bringen können.
Und jetzt seid ihr mit der Dräger AG im Bereich Medizin, Technik, das ist wahrscheinlich auch ein hochreguliertes Feld. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mal in euer Unternehmen und diese Branche mitnehmen.
Ja, gerne. Also bei der Drägerwerk AG und Co. KGaA ist ja der vollständige Name. Wir können Dräger sagen. Also bei Dräger sind wir schon seit 1889 in einem sehr technologisch Fortschrittskonzept unterwegs. Ja, unser erstes Patent hier aus dem Hause Dräger war ein sehr innovatives Druckmindererventil. Wurde damals für Bierzapfanlagen entwickelt, um da einfach die Qualität des Zapfprozesses zu verbessern. Das war nämlich so ein Punkt, der überhaupt noch nicht ausgereift war zum damaligen Zeitpunkt. Das heißt, dieses erste Produkt hatte sehr viel mit dem Management und Steuern von Gasflüssen zu tun. Und darum rankt sich eigentlich auch noch heute unser ganzes Portfolio. Über die Zeit haben wir zusätzliche Produkte entwickelt, die zum Beispiel im Bereich der Anästhesie dafür sorgen, dass Anästhesiegase adäquat für den Patienten verwendet werden, kontinuierlich so verwendet werden, dass ein sicherer Narkoseschlaf möglich ist. Und auch Beatmung ist so eine Kernkompetenz, die wir heute sehr, sehr ausgereift für Patienten zur Verfügung stellen können. In der Corona-Pandemie war das ein ganz wesentlicher Aspekt, der viele Leben gerettet hat. Gleichzeitig haben wir eine Division, die sich mit Sicherheitstechnik beschäftigt. Das heißt, wir bieten Lösungen und Produkte an, die dafür sorgen, dass Menschen sicher zur Arbeit gehen können, dort auch wieder sicher nach Hause kommen. Und auch da rankt sich alles um das Thema Schutz von Leben, durch Schutz von Atmen, durch Schutzausrüstung etc. Also es ist sehr breit gefächert.
Und wo kommt da jetzt an welchen Stellen die Nachhaltigkeit ins Spiel?
Je länger ich drauf gucke, umso mehr muss ich sagen, eigentlich bei allem, was wir tun. Mal Nachhaltigkeit, wenn man schaut auf die Nachhaltigkeitsziele, auf die 17 Sustainable Development Goals der United Nations, dann umfasst das wirklich einen sehr breiten Teil von dem, was wir tun. Zum einen natürlich die ökologischen Auswirkungen unserer Produkte oder der Verwendung unserer Produkte und deren Entsorgung, aber auch soziale Aspekte, die wir betrachten für die Lieferkette oder für unsere eigene Belegschaft. Bis hin zu natürlich nachhaltigem Wirtschaften. Denn es geht wirklich ja darum, dass wir unter adäquater Anwendung dieser Ziele über alle Themen in der Wertschöpfungskette dafür sorgen, dass wir auch morgen noch nachhaltig wirtschaften können.
Und hast du vielleicht auch ein konkretes Beispiel, wo es direkt wirtschaftliche Vorteile erbracht hat?
Ja, es gibt tatsächlich jeden Tag Beispiele, wo ich das wieder erkenne und mich freue, dass das im Alltag so spürbar schon wird. Also ganz aktuell, wir haben jetzt gerade auf dem Weg zur weiteren Digitalisierung einen sehr, wie ich finde, guten Schritt in der Reduzierung von Papier für Packungsbeilagen in unserer Medizintechnik umgesetzt. In der Medizintechnik war es regulatorisch die ganze Zeit noch nicht einfach möglich, Gebrauchsanweisungen oder Packungsbeilagen digital zur Verfügung zu stellen. Es war regulatorisch noch nicht erlaubt, das ändert sich jetzt. Das heißt, wir sind immer noch ein Stück weit an das Papierformat gebunden. Wir konnten aber jetzt eine deutliche Reduzierung des verwendeten Papiers erreichen, indem wir das eigentliche verwendete Papier auf ein dünneres Papier umgestellt haben und das ohne Qualitätseinbußen. Und das führt eben dazu, dass wir weniger Papiergewicht haben, weniger Materialien zum Einsatz bringen. Es wird dadurch für uns auch günstiger. Und zwar zum einen durch den reduzierten Materialeinsatz, aber auch, weil weniger Gewicht auch in der Summe weniger wiegt beim Transport. Und in der Summe hat das eben ganz viele unterschiedliche Benefits jetzt mit sich gebracht. Und so verhält sich das eigentlich mit ganz vielen Beispielen, die ich hier im Alltag sehe.
Also weiter aufgerechnet sozusagen, was
genau
spare ich an welcher Stelle und die Stapel werden kleiner.
Genau.
Das leuchtet ziemlich schnell ein, das kann ich gut nachvollziehen. Wenn du sagst, regulatorisch nicht erlaubt, dann haben wir da vielleicht wieder so auch diesen Fluch und Segen. Also ich muss mich an bestimmte Regulatoriken halten. Verändern sich auch diese oder könnt ihr Einfluss darauf nehmen, auf die Regulation einzuwirken?
Ja, also wir versuchen das zu tun auf legitime Weise. Wir sind sehr intensiv selbst in Normungsgremien aktiv, auch das schon über 100 Jahre tatsächlich. Also wir haben ganz zu Beginn schon, als die ersten deutschen Industrienormen veröffentlicht wurden, selbst auch schon als Unternehmen mitgewirkt. Und das ist eine Herangehensweise, die wir auch heute noch ganz intensiv mitbegleiten über alle technischen und normativen Aspekte für unser Portfolio. Und zum anderen sind wir sehr intensiv in unsere Verbände, in unsere jeweiligen Fachverbände involviert, um eben da auch gemeinsam mit anderen in dem entsprechenden Feld oder der entsprechenden Kompetenz deutlich zu machen, wo welche Regeln sinnvoll sind und auch machbar sind. Weil es bringt schon großen Wert, sich auf Regeln zu verständigen, weil es dann einfach auch in der Planung in den Unternehmen klar ist, was ich umzusetzen habe. Das muss ich mir alles gar nicht mehr selbst überlegen. Das hat schon sehr viel Wert. Doof ist das immer so ein bisschen, wenn es Regeln gibt, die einfach eigentlich zu mehr Bürokratie führen, als dass sie nützen. Und da, ich sage mal, eine gute Balance zu finden, das ist in der Praxis nicht immer so leicht. Das stelle ich mir auch für die Autoren dieser Standards nicht so einfach vor. Und deswegen ist ein intensiver Austausch ganz wichtig.
Das stimme ich dir zu, gerade diese Kommunizieren, sich nochmal austauschen, sich auch wirklich klar machen, über was man auch gegenseitig spricht. Und jetzt seid ihr ja sicherlich auch in Gremien vertreten, da geht es eben um internationale Standards, um globale Auswirkungen und dadurch auch ganz unterschiedliche Stakeholder.
Ganz genau. Auch dieser Blick auf, für wen mache ich das eigentlich? Du sprichst jetzt gerade Stakeholder an. Das ist tatsächlich auch ein Punkt, der in dem ganzen Herangehen zum Thema Nachhaltigkeit aus meiner Sicht total relevant ist. Ich versuche bei uns intern immer als letztes auf die Regulatorik einzugehen. Ne? Und als erstes mal darauf, was eigentlich der Kunde von uns erwartet. Denn das ist auch wirklich wiederum nichts anderes als bei ganz regulären und lange etablierten Qualitätsanforderungen, die wir ja definieren, basierend auf dem, was Kunden erwarten, um den Kunden mit dem Produkt oder der Leistung zufriedenzustellen, um ihm das zu geben, was er bestellt. Und zu verstehen, was Kunden im Bereich Nachhaltigkeit von uns erwarten, weil wir sie mit unseren Produkten und unserem Angebot auf ihrer Reise in die nachhaltige Zukunft unterstützen, ist ganz wichtig. Und ich stelle hier intern fest, dass unsere Product Management Teams wirklich da auch über das Thema Nachhaltigkeit sehr intensiv mit Kunden im Austausch sind und da eben auch lernen, was kommt jetzt zusätzlich dazu und worauf müssen wir uns einstellen, um das dann eben wieder systematisch in die Produktentwicklung, in die Wertschöpfungskette und alle Prozesse einfließen zu lassen.
Und da möchte ich gleich mal mit dir drauf gucken. Das hat ja auch mit eurer Strategie zu tun und den Säulen, die ihr aufstellt, um dann wirklich zu sagen, dass morgen, du hast es so schön am Anfang gesagt, das Morgen wollen wir ja stärken. Als kleiner Abbinder für alle Zuhörenden, wir haben gerade über die DIN-Gremien und die Möglichkeit gesprochen, auch über Normung zu sprechen. Dazu haben wir an anderen Stellen auch Podcast-Folgen. Hören Sie da gerne rein. Da erklären wir noch mal mehr, was das für Gremien und Gremienarbeiten sind. Ihr habt, wie gesagt, mehrere Säulen in eurer Nachhaltigkeitsstrategie aufgestellt. Vielleicht kannst du uns die auch noch mal ein bisschen erläutern.
Gerne. Wir haben eine sehr grundlegende Analyse natürlich vor einigen Jahren dem Ganzen zugrunde gelegt, um einmal zu verstehen, wie wir mit den Zielen zur nachhaltigen Entwicklung der United Nations umgehen, was das bedeutet für uns als Unternehmen, für unsere Produkte und Dienstleistungen, und haben versucht, auf eine möglichst systematische Weise das, was wir uns genauer angucken müssen, da wo wir besser werden wollen, zu strukturieren. Und wir haben als Ergebnis 3 Säulen definiert. Die erste Säule umfasst Umwelt und Gesellschaft, die zweite Säule Kunden und Produkte und die dritte Säule Unternehmen und Mitarbeiter. Und so ein Stück weit sprechen die Namen dieser Säulen auch schon für sich selbst. Innerhalb dieser Säulen, oder wir nennen die auch Handlungsfelder, haben wir dann konkrete Ziele definiert, die eben über die kommende vor uns liegende Zeit das definieren und systematisch aufstellen, was wir tun wollen. Zum Beispiel wollen wir bis zum Jahr 2045 CO2-Neutralität erreichen und auch nachhaltige Beschaffung. Und diese Ziele sind unter dem Punkt Umwelt und Gesellschaft vereint und gibt mir eben die Gelegenheit, auch jetzt gerade aus der Sicht des Vorstands immer wieder drauf zu schauen, was für Einzelinitiativen wir definieren, was für Messgrößen, was für KPIs wir anlegen, um Fortschritt zu messen. Und das ist auch wiederum für mich ein sehr qualitätsrelevanter Aspekt. Ja, wir messen Fortschritt und so werden wir kontinuierlich besser. Und so arbeiten wir einfach kontinuierlich daran, all das, was wir tun, zu systematisieren, zu messen, darzustellen und wieder davon zu lernen, was das Ergebnis ist. Kontinuierliche Verbesserung.
Und ihr unterliegt auch einem Reporting, habt aber, so wie ich das gesehen habe, euer Nachhaltigkeitsbericht in den Geschäftsbericht integriert. Und deine Funktion ist ja auch im Bereich Vorstand, Sustainability and Quality. Was ist da der Hintergrund dazu?
Ja, also tatsächlich haben wir schon seit dem Geschäftsjahr 2024 den Nachhaltigkeitsbericht als Teil des Geschäftsberichts berichtet. Das heißt, so im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres wird dieser Bericht zusammen mit dem finanziellen Bericht erstellt und auch durch den Wirtschaftsprüfer geprüft. Im letzten Jahr, also Anfang 2025, haben wir das noch projektbegleitend getan, die CSRD, die eigentlich so die Grundlage ist für die Nachhaltigkeitsberichterstattung in Europa, die ist nach wie vor in Deutschland nicht in nationales Recht überführt. Deswegen wären wir eigentlich formal noch nicht verpflichtet, eine wirklich vollumfängliche und geprüfte Nachhaltigkeitsberichterstattung zu machen. Wir haben uns aber entschieden, diesen Weg trotzdem jetzt zu gehen. Im letzten Jahr, wie gesagt, mit einem vollständigen Bericht, der noch nicht völlig testiert war, noch nicht formal testiert war. In diesem Jahr für das Geschäftsjahr 2025 haben wir aber tatsächlich die CSRD-Berichterstattung komplettiert und auch vollständig und erfolgreich testiert durch unseren Wirtschaftsprüfer. Das ist natürlich Aufwand. Gleichzeitig lernt man aber einfach ganz viel über die internen Datenflüsse und über die Belastbarkeit der Zahlen, die dem Ganzen zugrunde liegen. Es bringt unwahrscheinlich viel Austausch in der gesamten internationalen Organisation. Und ich sage auch mal, Deutschland und Europa sind auch nicht die einzigen Märkte für uns als Hersteller, die Wert legen auf eine solide Nachhaltigkeitsberichterstattung, sondern andere Märkte außerhalb von Europa legen eben auch zunehmend Wert darauf, erlassen ihre eigenen Regularien. Und mit dieser Readiness im Bereich CSRD sind wir einfach jetzt auch gut gerüstet, auch diesen internationalen Anforderungen gut zu begegnen und vorbereitet zu sein.
Da kommt wieder das Morgen ins Spiel. Also immer die Betrachtung darauf, wie sind wir morgen gut vorbereitet auf das, was eben auch global passiert. Und deine Funktion jetzt, du bist zuständig für Qualität und Nachhaltigkeit. Wo siehst du das Potenzial und die Stärke darin, die beiden Bereiche zu verknüpfen?
Ja, das war tatsächlich eine der Designgrundlagen für dieses Vorstandsressort, das ich leite, weil Nachhaltigkeit und Qualität einfach ganz viel gemeinsam haben. Also darauf zu blicken, wie die Systematik ist in dem Herangehen und wie viele Gemeinsamkeiten es da gibt, das haben wir erkannt. Das hat auch gerade unser CEO Stefan Dräger immer wieder unterstrichen. Das heißt, wir möchten ganz bewusst unser integriertes Managementsystem, wir reden da heute schon nicht von einem ausschließlichen Qualitätsmanagementsystem, sondern von einem integrierten Managementsystem. Wir wollen diese Systematik und wirklich solide Prozesslandschaft, die wir haben, die wir über Jahrzehnte etabliert haben, als Grundlage nutzen, Nachhaltigkeit in allem, was wir tun, zu verankern und zu systematisieren, weil das einfach aus unserer Sicht am niederschwelligsten geht. und wir auch ganz viel Bestehendes aufsetzen können. Auf die Prozesse, auf die Kompetenzen, auf den Fokus auf das Messen und kontinuierlich Verbessern. Das hat wirklich ganz, ganz viel miteinander zu tun. Gleichzeitig, und auch das muss ich sagen, da freue ich mich jeden Tag drüber, ist, dass das Thema Datenmanagement bei Träger in der Kernfunktion auch in meinem Ressort angesiedelt ist. Und gerade wenn man eben versucht, die globalen Datenströme sinnvoll und effizient zusammenzubringen, um dann auch zu messen, was wir beim Thema Nachhaltigkeit tun, kommen diese Disziplinen einfach total synergetisch zusammen. Und ich freue mich da jeden Tag mit meinem Team eben ganz niederschwellig drauf gucken zu können, was wir noch tun können, was wir noch planen können für nächstes Jahr, für die nächsten 3 bis 5 Jahre. Es ist ein Weg, den wir gemeinsam gehen.
Ja, Daten, Prozesse, Messbarkeit, das sind ja tatsächlich Kernkompetenzen aus dem Q-Bereich, die du dort benennst. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist dann ein Qualitätsverantwortlicher direkt an den Produktmanagementbereichen dran und an dem Einkauf oder wo das stattfindet?
Ja, wir haben tatsächlich bei uns in der Organisation Qualitätsverantwortliche in allen Geschäftsbereichen etabliert. Und wir haben also zum Teil dezentral, zum Teil zentral, sodass eben da jemand einen Blick auf Qualität richtet, wo auch die entsprechende Tätigkeit oder Wertschöpfung stattfindet. Also von Einkauf über Produktion, Produktentwicklung, auch in den zentralen Bereichen, im Qualitätssystem, im Bereich Zertifizierung und Audits, überall. Manchmal heißen diese Menschen tatsächlich noch nicht mal Qualitätsverantwortlicher, sondern die Qualitätsrolle ist in ihren Aufgaben definiert. Aber so wollen wir eben sicherstellen, dass Qualität wirklich über das ganze Unternehmen immer an den relevanten Punkten mit geprüft wird, angeguckt wird und auch als Konzept verstanden wird und nicht nur als eine Verantwortung einzelner Menschen.
Das spricht ja jetzt auch für ein sehr großes Unternehmen. Ihr seid ein Konzern, ihr habt viele Abteilungen, ihr habt auch viele Personen im Qualitätsbereich. Nichtsdestotrotz habt ihr angefangen und wir haben sicherlich Zuhörende, die in kleineren Unternehmen arbeiten oder auch in mittleren, in größeren. Irgendwo muss man anfangen. Wie habt ihr begonnen? Was habt ihr gemacht? Weil so ein System entsteht ja nicht von jetzt auf morgen.
Also tatsächlich hat die Reise zu Nachhaltigkeit, wo wir zum ersten Mal sagen, da haben wir einen Bericht erstellt. Das ist schon etwa 10 Jahre her. Damals noch unter den vormals geltenden externen Regularien. Aber ich würde mal sagen, da haben wir, glaube ich, zum ersten Mal auch sichtbar uns zum Thema Nachhaltigkeit positioniert, ungefähr 2016. Das war eher zum damaligen Zeitpunkt, glaube ich, eine wirkliche Berichterstattung im Sinne, das ist alles, was wir tun. Auch nicht überall durchgängig mit messbaren Zahlen natürlich versehen, sondern oft auch einfach eine Beschreibung dessen, wo wir sagen, das sind nachhaltige Aspekte, die Träger anlegt. Wirklich konkreter und systematischer wurde das schon auch getriggert durch die Fortentwicklung der Regulatorik, die Unternehmen in unserer Größenordnung aufgefordert hat, sich jetzt systematischer mit einer Wesentlichkeitsanalyse zu beschäftigen, mit Herangehen von messbaren Zielen etc., überhaupt einer Zielsetzung. Und das war, würde ich mal sagen, so vor knapp 4 Jahren. Und wir haben damals begonnen mit einem Vorprojekt, wo crossfunktional Menschen beteiligt waren aus dem Finanzbereich, aus den Produktdivisionen, auch aus dem Qualitätsbereich, aber auch zum Beispiel aus dem Marketing. Um einfach wirklich zu schauen, auf was können wir setzen. Wir haben festgestellt, es gibt bei uns ganz viele Aspekte, die wir bereits auf nachhaltige Weise tun, nur wurden die nie so genannt. Das heißt, es war am Anfang wirklich ganz viel Sichtung und Sortierarbeit, auch zu Papier bringen, was denn eigentlich unser Tun und unsere Wertschöpfung in Bezug auf Nachhaltigkeitsaspekte eigentlich bedeutet. Und daraus haben wir dann eben eine Systematik abgeleitet, haben das sortiert, haben geguckt, wo wir wirklich auch noch Gaps haben, weil wir uns darüber noch keine Gedanken gemacht hatten. Und so hat sich unsere erste Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt und jetzt seit 1,5 Jahren dann auch Version 2 dieser Strategie, wo wir einfach nochmal konkreter geworden sind, nochmal mehr unsere Ziele verdichtet haben. Und das Ganze geht natürlich dann einher mit sehr viel interner und auch externer Kommunikation, mit Schulung der Belegschaft. Die Menschen müssen einfach zu so einem Thema auch erstmal verstehen, um was geht es denn. Mit Verprobung, was in unserer Produktweiterentwicklung strategisch relevante Aspekte sind, die auch unsere Kunden brauchen. Und was sind da eigentlich die Aspekte der Nachhaltigkeit? Also es ist wirklich am Anfang schon aufräumen, will ich es mal nennen. Und ich glaube, die meisten Unternehmen werden überrascht sein, wie viel sie schon tun, nennen es aber nicht so. Und ich glaube, deswegen ist aber auch dieser Aufwand die Zeit wert, weil man ganz viel Erkenntnis gewinnt. und weil man über sein eigenes Unternehmen nochmal ganz andere Dinge lernt.
Ich höre bei dir raus, der Segen quasi sozusagen, einen Bericht erstellen zu wollen oder dort auch in einer Regulatorik was machen zu müssen, weil man dadurch auch dann ganz neue Einsichten vielleicht bekommt. Gleichzeitig dieser Fluch, ich muss jetzt alles mühsam womöglich raussuchen. Ich habe vielleicht auch gar nicht überall die Datengrundlage. Da kann ich mir vorstellen, dass auch nicht an allen Stellen gleich gejubelt wird und auch manche sagen, das hat doch gar nicht viel mit mir zu tun. Also wenn ihr in dem Bereich Zahlen aufbereiten will, was ist da überhaupt meine Mitwirkung darin? Wie holst du die Person ins Boot?
Ganz viel sprechen. Ganz viel reden. Reden hilft immer, sage ich. Ich glaube, wenn Menschen, und so, das ist eigentlich mal eine kontinuierliche Beobachtung hier, wenn Menschen verstehen, was das eigentlich bedeutet, dann verstehen sie auch, was ihr eigener Beitrag dabei ist. Und das ist auch so ein bisschen wie bei Qualität. Jeder versteht irgendwann, Mensch, ich habe dann einen Beitrag dazu, wie das Produkt beim Kunden ankommt. Und ob der Kunde dann mit uns zufrieden ist, ob der wiederkommt, ob er wieder bei uns kauft. Und in der Nachhaltigkeit, wenn man den Menschen wirklich erklärt, was es für ihr eigenes Tun bedeutet. Zum Beispiel im Produktdesign, sei umsichtig mit dem Einsatz der Ressourcen. Sei dir bewusst, wenn du heute eine Entscheidung für eine bestimmte Verpackung triffst, dass die über Jahre das Feld trifft, den Kunden trifft und dort entsorgt werden muss und uns Geld kostet auf dem ganzen Weg. Das einfach an Beispielen zu erklären, das sorgt für ganz viel Verständnis und dann auch, wie ich immer wieder feststelle, sehr viel Eigeninitiative, wo Menschen mit Ideen kommen. Und so, finde ich, muss das eigentlich auch sein. Das sollte aus dem jeweiligen Prozess von alleine passieren.
Sehr schön. Wir kommen schon Richtung Ende des Podcastes. Und ich habe ja auch zu Beginn gesagt, du bist im DGQ-Vorstand jetzt auch mit dabei, bist also mitten in der Diskussion auch mit diesen Themen. Nimm uns doch auch gerne nochmal mit, was für einen Wunsch du hast, wie wir Nachhaltigkeit und Qualität in der DGQ-Community auch diskutieren sollten in den nächsten Jahren?
Also ich glaube, wir haben als DGQ den großen Vorteil, dass wir ein sehr starkes Netzwerk haben, was mit diesen Prinzipien von Qualitätsmanagement über so viele Disziplinen einfach unglaublich viel Erfahrung und Kompetenz mitbringt. Und das jetzt nutzbar zu machen, um nicht nur im Bereich guter Qualität, sondern auch sinnvoller Nachhaltigkeit für unsere Kunden und unsere Mitglieder und alle, die eigentlich zu diesem Thema auch sich weiterentwickeln wollen, da einen Beitrag zu bringen, in den Austausch zu gehen über Best-Practice-Konzepte, über das, was wir lernen auf dieser Reise. Ja, wenn wir das nutzen, was wir da schon tun und offen sind dafür, auch dieses neue Konzept bei uns ein Stück weit einfach mit hineinzudenken, als Garant, dass die Zukunft auch in diesen ganzen Themen den Unternehmen sinnvoll zur Anwendung kommen kann, dann glaube ich, bringen wir da einen großen Mehrwert. Und ich glaube auch, dass die meisten Menschen, mit denen ich spreche, dass die einfach auch Spaß an diesem Thema haben, Nachhaltigkeit, weil das so viel mit einem selbst zu tun haben kann. Also ich habe über die Jahre gesehen, dass unser Angebot in der DGQ sich auch so unglaublich erweitert hat in diesem Themenfeld, auch mit ganz viel Herzblut und Motivation der Mitglieder, die teilnehmen an Veranstaltungen und die auch selber gestalten. Ich glaube, wir sind da auf einer wunderbaren Reise.
Und dann kann es gelingen, weil du hast die Anknüpfungspunkte so deutlich herausgestellt, ob jetzt integrierte Managementsysteme oder man es auch noch Qualitätsmanagementsystem nennt. Der Fokus ist da auf die Prozesse, auf die Systeme und genauso natürlich auf die Anforderungen an den Produkten oder Dienstleistungen, die ich stelle, denn die werden nur gut oder können sich dann verbessern, wie du das auch schon gesagt hast. Das war wirklich eine tolle Zusammenfassung. Hast du auch noch einen Tipp für die Zuhörenden am Ende, wenn sie jetzt sagen, ich weiß doch noch nicht so genau, wie ich starten soll? Was wäre denn ein guter Schritt?
Ich glaube, es hilft, wenn man innerhalb der eigenen Organisation mit den Kollegen und auch dem Management darüber einen Dialog führen geht und schaut, in welchem Härtegrad sind wir da jetzt gerade unterwegs, ja? Wie kann der Beitrag der Qualitätsorganisation sein? Wo muss man selbst vielleicht auch noch ein Stück weit was lernen? Wo kann man das eigene Wissen, den eigenen Horizont noch erweitern? Und dann lernen von anderen, die diesen Weg schon ein Stück weiter gegangen sind. Überlegen, was kann ich dafür nutzbar machen bei uns? Ein Mitarbeiter von mir, der hat immer diesen schönen Satz, er sagt, steal with pride. Also wirklich gucken, was machen andere schon und schauen, wie kann ich das bei uns heranziehen? Und in den Austausch gehen. Ich glaube, so ein Thema lebt auch wirklich stark vom Netzwerk. Und ich freue mich auf das weitere Netzwerken auch im Rahmen der DGQ zu diesem Thema.
Das machen wir, denn wir beschließen unseren Dialog heute hier, hoffen aber, dass wir viele weitere Dialoge auslösen konnten damit in den Unternehmen oder auch über die Unternehmensgrenzen hinweg. Denn das ist ja wirklich der Mehrwert, wie du sagst, mal zu sehen, wie machen es dann andere. Wir haben gehört, es hat sehr wirtschaftliche Aspekte, genauso aber wie die sozialen und natürlich auch die ökologischen. Wir haben auch über Kompetenzen einiges gehört und über das Morgen in einer lernenden Organisation, will ich es mal nennen. Also, dass wir uns auch da auf den Weg machen können. Vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Ich hoffe, wir konnten Ihnen, liebe Zuhörende, auch einige Impulse mitgeben und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten und Dabeisein. Wie immer freuen wir uns, wenn Sie Ihre Gedanken, Anregungen oder Kritik zu dieser Folge mit uns teilen. Treten Sie dazu gerne mit uns in Kontakt, entweder auf unseren DGQ Social Media Kanälen oder auf unserer Netzwerkplattform DGQ+. Bis zum nächsten Mal und machen Sie's cool.
Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören und toi 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 auf der weiteren Reise.